Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Folge Nummer 181 kommt in eure Ohren, ist in eurem Podcatcher gelandet. Es ist Freitag, der 24. Januar und wir haben heute die folgenden Themen vorbereitet. Zum einen wird es Erzählungen aus dem Trainerleben geben und zum anderen holen wir unbedingt nach, was ich letzte Woche schon versprochen habe, nämlich die Phobie zum Thema Brustschwimmen. Doch das Ganze würde nicht stattfinden ohne eure tatkräftige Unterstützung, ohne euer Feedback, ohne eure E-Mails. Vielen, vielen Dank dafür. Schreibt mir gerne, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr irgendetwas erzählen wollt, wenn ihr mal meine Meinung zu irgendetwas wissen wollt, dann erreicht ihr mich jederzeit unter andre@swimcast.de oder auch auf den Social Media Portalen. Dort findet ihr den Swimcast ebenfalls und stehe ich euch jederzeit zur Verfügung. Wenn ihr anderweitig sagt, habt da eigentlich keine große Meinung dazu, aber findet das total super und würde das gerne unterstützen, dann könnt ihr das ebenfalls tun unter paypal.me/swimcast. Da freut sich meine virtuelle Badekappe über jeden noch so kleinen Euro oder Cent, der dort den Weg hinein findet und zaubert mir ein dickes, dickes Lächeln ins Gesicht. Und ebenso dick war das Lächeln sicherlich bei den meisten Schwimmerinnen und Schwimmern, die Anfang Januar wieder ins Wasser springen durften. So war das jetzt hier auch in Hamburg der Fall. Wir sind seit ungefähr 3 Wochen sind wir wieder im Wasser. Am 6.1. war der erste Trainingstag in 2025 und naja, seien wir ehrlich, Schwimmvereine sind da gar nicht so viel anders als jedes x-beliebige Fitnessstudio. Es ist ein neues Jahr, die guten Vorsätze greifen sofort, entsprechend voll waren die Bahnen / die Hütte auch bei uns. Eine Woche später, am 13., ich mache ja immer nur den Montag, sah das schon wieder anders aus. Wiederum jetzt diesen Montag war es dann sehr, sehr voll gewesen. Woran das jetzt liegt, dass das in so Wellen kommt und so ein bisschen sinusförmig hin und her oszilliert, ich weiß es nicht, müsste man mal irgendwo die Schwimmerinnen und Schwimmer nachfragen. Ich habe inzwischen nachgezählt, wie viele Montage das dieses Halbjahr noch sind, also bis zu den Sommerferien hier in Hamburg. Und das sind nur noch 25 Stück. Das ist wirklich, wirklich nicht viel und hat mich auch ein bisschen irritiert, weil es kommt mir persönlich, auch damals im Trainer-Dasein, als ich das noch hauptamtlich, hauptberuflich gemacht habe, kam mir das immer so wahnsinnig lang vor. Und es war immer so, ach, ist noch Zeit, ach, ist ja noch Zeit und ist ja noch Zeit. Aber so viel ist es gar nicht. Also wenn man dann auch überlegt, 25 noch bis zu den Sommerferien, heißt also, sind so gute 6 Monate, da liegen noch Ferien, Feiertage, bliblablub dazwischen. Und zwischendrin auf diesem Weg bis zum letzten Trainingstag vor den Ferien, dort liegen die ganzen Highlights. Also das ist noch kürzer die Zeit, bis wir dann irgendwie bei norddeutschen Meisterschaften oder deutschen Jahrgangsmeisterschaften oder, das wird der feierliche Saisonabschluss hier in Hamburg sein, bei den Hamburger Meisterschaften auf dem Startblock stehen. Und dieser ganze Weg, diese ganze Straße soll ja irgendwie erfolgreich sein am Ende des Tages. Und da bleiben nicht mehr viele Einheiten und Wochen übrig, um die verschiedenen Inhalte zu vermitteln. Also sie sollen ja irgendwie schneller werden in der Schnelligkeit, die sollen sich technisch weiter fortentwickeln, das Ausdauerniveau soll sich anheben und dann muss noch 3-4 Wochen Zeit sein, um auf das eigentliche Highlight runter zu tapern, um da die Tempo rauszunehmen, um dann die wirkliche Wettkampfvorbereitung zu machen. Und das hört man jetzt schon raus, ist ein relativ komplexer Prozess, den man dort als Trainer oder in unserem Falle als Trainerteam im Blick behalten muss. Und so setzen wir uns hin, wir sind ja zu dritt, die wir das hier machen, am 5. Januar war das, also am Sonntag, einen Tag vor dem ersten Trainingstag, und haben mal so drüber gesprochen, was wir uns denn eigentlich in den nächsten Wochen und Monaten so vorstellen. Und dieses Kapitel habe ich mit der wundervollen Überschrift, da sind ein paar Klammern dabei und die erste Klammer umfasst das Wort Bezahlte und dann geht's los, ehrenamtliche, Klammer auf, Vollbelastung. Also ist es jetzt eine ehrenamtliche Belastung, ist eine ehrenamtliche Vollbelastung, ist es eine bezahlte ehrenamtliche Belastung? Ich weiß es nicht. Also es ist bezahlt, was wir hier kriegen, gibt ja den Übungsleiterfreibetrag, die Übungsleiterpauschale, das sind, glaube ich, jetzt so 3.000 Euro jährlich, die man ohne jedwede steuerliche Belastung quasi als Übungsleiter für sich vereinnahmen darf. Und je nachdem, wie umfangreich das Stundenkontingent ist, was man so macht, sagen wir gehen davon aus, das sind 10 Monate, die am Ende wirklich gearbeitet werden, sind das 300 Euro im Monat. Naja, und so 20 Stunden kriegt man dann noch relativ schnell voll. Dann sind das 15 Euro pro Stunde. Und das ist nicht mehr so weit weg vom Mindestlohn, den man so gesetzlich eh vorgeschrieben hat. Also das ist schon eine relativ hohe Belastung, oder sagen wir so, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist relativ schlecht. Und ich habe ja damals auch angefangen, wir machen das ja seit November, das hole ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen aus. Damals angefangen, weil ich gefragt wurde, ey, okay, André, wir brauchen noch jemanden für den Montag. Und zwar nur für den Montag. Und dann habe ich gesagt, okay, nur den Montag ist auch tatsächlich der einzige Tag, der mir so halberwegs in den Plan gepasst hat. Natürlich habe ich da schon gewusst, wo das Ganze hinführt. In unserem Dreier-Trainer-Team bin ich jetzt, glaube ich, derjenige mit der meisten Erfahrung und der das auch mal vollberuflich, professionell, möchte man quasi sagen, getan hat, diesen ganzen Trainerjob mit der ganzen Ausbildung, die da dran steht, mit der A-Lizenz und so weiter und so fort. Das kann ich ja auch alles nicht vergessen. So diese ganze Orga-Geschichte, das ganze Wissen, was da ist, und dann kenne ich mich auch selber und möchte das auch gut machen. Das heißt, ich habe mich sehenden Auges darauf eingelassen, wissend, dass es A nicht nur bis zum Jahresende gehen wird, was mal in der Diskussion war, und auch B, dass es nicht nur bei diesem einen Trainingstag in der Woche bleiben wird, der mit einem Trainingsplan vorgeschrieben wird, sondern ein Planungstreffen gibt es dann. Und schon 3 Monate später ist es soweit, dass es nicht nur darum geht, einmal die Woche für 90 Minuten am Beckenrand zu stehen, sondern dass da 3 Trainer zusammensitzen am Tisch und diskutieren, okay, wie wollen wir denn jetzt fortführen die kommenden Wochen und Monate? Wie machen wir das denn? Und da gibt es ja verschiedene Ansätze. Man könnte jetzt sagen, okay, einer von uns schreibt die Trainingspläne für die ganze Woche, damit das in einem Guss ist, damit das alles aus einer Hand kommt, damit derjenige, der schreibt, auch weiß, was haben wir am Tag vorher gemacht, was machen wir morgen und so weiter und so fort. Hat aber den Nachteil, dass dann einer da sitzt und sich diese 5 oder 6 Trainingspläne überlegt, wenn man 6 Tage Training, was A, ein ziemlich großer Zeitaufwand ist über die Dauer, also so 6 Trainingspläne schreiben dauert, weiß ich nicht, roundabout 3, 4 Stunden, wenn man das irgendwie vernünftig machen will. Wenn man die dann nochmal nicht für sich selber schreibt, dann müssen dort noch viel, 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 viel mehr Worte rein, damit derjenige, der das am Ende verkaufen muss und den Sportlern beibringen muss, auch versteht, welche Idee dahinter gesteckt hat. Also was habe ich mir da eigentlich dabei gedacht, wenn ich dort aufschreibe 10 mal 100 Kraularme? Dann kann ich diese Aufgabe ganz verschiedentlich mit Leben füllen am Beckenrand. Dann verstehe ich vielleicht noch, okay, da sind bloß 15 Sekunden Pause und dann habe ich vielleicht noch Und dann habe ich vielleicht gar nicht viel anderes hingeschrieben. Oder ich habe noch hingeschrieben, okay, bester Schnitt oder so ein Bums. Und dann ist aber trotzdem die Frage, stelle ich mir da jetzt als Trainer vor, im Gesamtkonzept dieser Woche, sie sollen auf Technik achten? Geht es mir wirklich nur darum, dass sie sich körperlich auspowern, dass sie physiologisch unterwegs sind, dass sie dort gefordert sind mit Laktatproduktion, Laktatgleichgewicht, mit einer Belastungsresistenzentwicklung und so weiter und so fort? Das wird ja bei technischen Aufgaben dann noch viel komplizierter. Keine Ahnung, 10 mal 50, Kraulbeine ohne Brett in Strecklage. Was will ich denn da? Will ich, dass die Hüfte unten ist? Will ich, dass die Schultern an der Wasseroberfläche liegen? Möchte ich eher auf einen kräftigen Beinschlag mit viel Vortrieb? Möchte ich kurze, schnelle Beinschläge haben? Wie will ich das Ganze denn ausgestalten? Und in all dieser Gemengelage, dass es, glaube ich, unfassbar schwer ist, ein fremdes Programm so zu verkaufen, als wäre es sein eigenes und zu wissen, was dort gemeint ist, haben wir uns dazu entschieden, okay, jeder schreibt seine eigenen Trainingspläne. Und dann kommt aber die nächste Schwierigkeit ins Ziel, die Absprache. Wer macht denn wann was? Da hatten wir in den ersten 2 Monaten mal so ein bisschen das Problemchen, dann so ein gemeinsames Google Docs-Dokument, dass du dich hinsetzt, betraf mich jetzt nicht am Montag, aber die anderen beiden so. Und dann überlegst du dir was für den Donnerstag und sagst, okay, ich will Donnerstag hier, machen wir 8 mal 200 Lagen. All out und dann schwimmen wir uns noch ein bisschen aus und gehen wieder glücklich nach Hause. Kollidiert dann, wenn Mittwoch irgendwie sowas auf dem Plan steht wie 8 mal 100 Kraulbeine Max. Dann funktioniert das ja nicht. Also musst du, wenn du als Letzter den Plan für Donnerstag hochlädst, eigentlich beigehen und sagen, schade, habe ich jetzt hier mir 20, 25 Minuten Gedanken gemacht um den Trainingsplan, aber Quatsch, kann ich ja so gar nicht machen. Also kam das nächste. Wir haben uns überlegt, okay, wir legen vorher die Inhalte für die einzelnen Trainingstage fest, machen also ein Wochenkonzept. Ist jetzt nicht das Neueste aus der Trainingswissenschaft, das Ganze heißt dann irgendwie Mikrozyklus. Und haben dann hingeguckt, okay, welche Rahmenbedingungen haben wir denn? Sprich, wie lang ist das Training? Es bietet sich also an, in einer 2-Stunden-Trainingseinheit eher in Richtung Ausdauer zu gehen, als wenn es nur eine Stunde ist. Wie viele Sportler haben wir da? Es macht wenig Sinn, eine Haupteinheit zu machen, wenn das der Trainingstag ist, der die wenigsten Schwimmerinnen und Schwimmer beinhaltet. Und welchen Platz haben wir denn zur Verfügung? Es macht auch wenig Sinn, wenn du 2 Stunden hast, 20 Sportler, aber plus 2 Bahnen, dann machen die 4x1000 Kraul, Arme, Rücken, Beine im Wechsel auch nicht so irre viel Laune. Naja, und so kam dann etwas raus, wo wir dann gesagt haben, okay, Montag sieht so aus, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, so und so. Ein Konzept entwickelt, wann machen wir die intensiven Teile, wann machen wir eher die Erholungsteile, wo es um die Ausdauer geht und Regeneration. Technik ist ja überall mit drin und so weiter und so fort, Montag bis Samstag, abhängig von Platz, Zeit und Sportlerzahl, und jonglieren dann mit den Intensitäten, den Umfängen und dem Erholungsmanagement. Und da gibt es eine Sache, die mir schon direkt sauer aufstößt, für die ich aber keine Lösung habe und die jetzt so ein bisschen dahin führt, wo ich eigentlich mal drüber sprechen möchte. Vielleicht, um es loszuwerden, um es hier rauszuposaunen, um euch mitzunehmen in die Gedankenwelt, wie ich das so sehe, wie ich so manche Sachen einschätze, wo ich sage, wir haben hier harte Restriktionen und können es nicht ändern, aber ich würde gerne, oder wir müssten es ändern, aber machen es gerade nicht aus verschiedenen Dingen. Oder ich liege vielleicht völlig falsch und ihr sitzt hier nur kopfschüttelnd am Empfangsgerät und sagt, buh, nee, das ist nicht mehr State of the Art oder ich habe diese, jene, welche Erfahrung gesammelt. Dann lasst mich das gerne wissen. Also es soll ja ein Forum des Austausches hier sein und kein reiner Monolog, ganz stumpf. In der Summe, worauf sind wir jetzt hinausgekommen bei dieser Wochenplanung und dann auch im weiteren Hinarbeiten auf die Wettkämpfe? Ist es das altbekannte und leidige Vereins-Schrotflintenprinzip? Und ich nenne das genau so, Schrotflintenprinzip. Sprich, es ist unfassbar wenig individuell. Wir gehen da ganz wenig auf den einzelnen Sportler, auf die einzelne Sportlerin ein, die vielleicht eher eine Affinität zu kurzen, intensiven Sachen hat oder zu langen aeroben Dingen, sondern sagen, okay, für alle das Gleiche wird schon irgendwie helfen. Und das ist dann genau das, was eigentlich wenig Ertrag bringt. Wir haben jetzt Sportlerinnen und Sportler, die sind 19, nee, 20, wir haben schon 2005, also werden 20, 19, 17 Jahre bis runter zu 13 Jahre. Ich glaube, 13 Jahre, Jahrgang 2012 sind die jüngsten. Das allein ist schon völlig hanebüchen in einer Trainingsgruppe. Das weiß ich wohl, weil die völlig unterschiedliche Ansprüche haben. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch der Meinung, auch mit 12, 13-Jährigen, wenn die Grundlagen gut sind und dort die Basics, die Wesentlichen vorhanden sind, dann kann man durchaus schon hingehen, gerade in einem Vereinssetting, wo du sagst, okay, das wird nicht für den großen Stützpunkt reichen und für die ganz große Karriere aus verschiedenen Gründen. Standen wir auch letztens am Beckenrand, es war eigentlich ganz witzig, mit einer Trainerin aus einem anderen Verein, stand ich dort und dann guckten wir so auf das Becken, auf die 6 Bahnen, die dort gerade gefüllt waren mit Athletinnen und Athleten. Und dann gucken wir so hin und dann zeigten wir auf verschiedene Aktive und ich meinte dann so, sag ich, es ist halt, also es ist gar nicht böse gemeint, um Gottes Willen, wirklich nicht. Jeder soll gefördert werden und alle sollen sich auspowern dürfen und entwickeln dürfen. Aber du guckst manche einfach an, und da werden wir im zweiten Teil der Folge bei der Fortbildung Brustschwimmen noch drauf kommen, dass du, die haben das Gleiten nicht, die haben nicht diese Wasserlage und das Wassergefühl und dann fehlt halt ein wesentliches Bauteil. Trotzdem können die Sportler ihr Maximum erreichen und das Maximum kann eine deutsche Jahrgangsmeisterschaft sein. Das Maximum kann auch eine deutsche Meisterschaft sein. Das schließe ich damit gar nicht aus. Aber du musst halt genau hingucken, wo ist die Stärke des Einzelnen? Und das finde ich durchaus schon bei 13, 14-Jährigen vollkommen angebracht in einem Vereinssetting. Weil du die breite Grundlage, auf der eine 10-jährige internationale Karriere dann fußt, die wirst du sowieso, die ist Unsinn zu legen, weil diese Karriere gar nicht ansteht. Aber du hast immer wieder welche dabei, die haben so Inselbegabung und solltest die eigentlich fördern. Und das ist genau das, was wir hier an der Stelle jetzt nicht tun. Und das ärgert mich eigentlich innen drin, so ein bisschen. Ich weiß aber, warum wir das so machen und warum wir es nicht anders tun können. Und deswegen lebe ich damit und mache das bestmögliche Individuelle daraus. Aber es hat seine klar definierten Grenzen. Wir haben uns als zweites hingesetzt und gesagt, okay, was machen wir jetzt mit der Wettkampfplanung, Terminplanung? Und dann gehst du so das Halbjahr durch und sagst, puh, was machen wir denn? Wir haben am 19. Januar einen Wettkampf, wir haben am 26. Januar Wettkampf, wir haben am 1., 2. Februar oder am 14., 15. Februar, 15., 16. Februar die DMS liegen hier in Hamburg und dann haben wir eine Woche später am 22. Februar den nächsten Langbahnwettkampf. Ja, und dann geht's im März eigentlich ins Trainingslager, dann kommen schon die Quali-Wettkämpfe für Norddeutsche Meisterschaften, Hamburger Meisterschaften, dann ist schon April, Mai, dann kommen im Juni vielleicht DJM, Juli sind, glaube ich, die Hamburger und dann ist das Trainingsjahr schon rum. Und damit sind die Wettkämpfe auch voll und es ist so vollgepackt, wo die Schwimmerinnen und Schwimmer jetzt irgendwie 4 Wochen hintereinander unterwegs sind, auch ein ganz schwieriges Thema. Aber es ist, wie es ist. Das hat alles seine leidige Notwendigkeit, muss man ja so ein bisschen so sagen. Und dann kam der dritte Punkt, haben wir uns über das Trainingslager Gedanken gemacht. Und hier wird's jetzt richtig witzig, weil dieses Trainingslager noch überhaupt nicht geplant worden war. Von keinem, von niemandem. Und dann sitzt du dort Anfang Januar, hast im Dezember schon mal drüber gesprochen, dann sitzt du dort Anfang Januar und sagst, okay, wie machen wir's jetzt? Und dann weißt du auch aus Erfahrung, wir sind jetzt spät dran. So, das heißt, in Deutschland musst du eigentlich gar nicht mehr fragen, haben wir natürlich trotzdem gemacht, die klassischen Orte, alle voll, alle ausgebucht, war klar. Also musst du irgendwie ins Ausland. Dann hat Hamburg jetzt einen Vorteil, und zwar gibt es im März die Skiferien. Wir haben nicht klassischerweise im April die Osterferien, wie alle anderen Bundesländer, sondern im März Skiferien, wo die Hamburger Bevölkerung sich ins Auto setzt, einmal quer durch die Republik nach Süden düst, Skier an die Füße schnallt und dann dort die Berge runterwedelt. Macht kein anderes Bundesland, heißt für uns auch, wenn du im Ausland Trainingslager anfragst, sind die Chancen relativ gut, weil die viel mehr Kapazitäten haben und noch gar nicht so voll sind. Und so kam es, dass wir in Mallorca angefragt haben und so ein bisschen das Blind-Dating-Spiel angefangen hat. Haben wir dann Mallorca angefragt, die hatten auch noch frei, nicht in einem teureren Hotel, dann bist du spät dran mit den Flügen und so summiert sich der Preis Schritt für Schritt auf. Und wir wussten von der Sportgruppe, Trainingslager ist gewünscht, haben aber nicht drüber gesprochen, wie lange so ganz genau, sprich 7 Tage, 9 Tage, was sollte das so ungefähr kosten, wo wollen sie vielleicht hinfahren, sind überhaupt alle flugbereit nach Mallorca oder soll es lieber als Festland, europäische Festland bleiben, wo man mit dem Zug hinkommt. Und so haben wir jetzt ein Angebot erarbeitet, das überhaupt nicht auf die Zielgruppe möglicherweise zugeschnitten war mit teuren Flügen, mit einem teuren Hotel, weil es nur noch das war, was jetzt übrig war, sind in der Summe irgendwie 400 Euro teurer gelandet, als es eigentlich hätte sein können. Kann ich auch sagen, wir hatten da jetzt für 7 bis 9 Tage, machte keinen Unterschied, 1600, 1700 Euro. Relativ teuer. Also man kann das auch für 1,2 oder 1,1 haben und dann ist das schon ein ganz anderer Schnack. Und so prallten diese beiden Blind-Dating-Welten aufeinander und haben sich, ähnlich wie zwei Magneten, die man mit dem Nordpol aneinander versucht zu bringen, haben sie sich abgestoßen und war am Ende die Quintessenz, wir werden wohl nicht ins Trainingslager fliegen. Und jetzt stehen wir gerade ein bisschen nackig da und überlegen uns, was machen wir denn jetzt im März in der zweiten Woche, wo das eigentlich mal geplant gewesen war. Anderes Thema, werden wir sicherlich später noch drauf kommen. Dafür war am letzten Sonntag die erste Wettkampfbetreuung angesagt und ich gehe fest davon aus, dass die nächsten Wettkämpfe auch noch kommen werden. Ich habe ja schon gesagt, du fängst mit einmal Training in der Woche an und ruckdiezuck schreibst du irgendwie E-Mails und machst Trainingslagerplanung am Wochenende und dann sind es doch mehr als die 1,5 Stunden Beckenrand und die 30 Minuten Trainingsplanung. So kam es am Sonntag am Beckenrand, 8 Stunden, Miles and Medley war der Spaß. Das war nicht eingeplant, ich kriegte Samstag irgendwann die Nachricht, Mumu, kannst du noch mit helfen? Und weil mein Leben sonst sterbenslangweilig ist und ich eh nichts Besseres zu tun habe, habe ich gesagt, klar, komme ich gerne vorbei. Morgens um 9 in der Schwimmhalle habe ich lange nicht mehr gestanden. Die Sonne glitzerte über den morgendlichen Frost, der sich auf die Hamburger Autoscheiben niedergelegt hatte. Und dann stehst du vor dieser großen Fensterfront. Wir haben dann später in der Recherche auch noch rausgefunden, da passiert absolut gar nichts im Körper. Während andere draußen stehen und Vitamin D tanken, stehst du selber da und hast nichts außer die helle Sonne und Wärme und das leidigen Blick nach draußen. Immerhin war klar, worauf wir uns einlassen. Miles and Medley, das was es ist. 200, 400 Lagen, 400, 800, 1500 Kraul. Sonst nix. Das Ganze erfolgreich abgeschlossen. Eine norddeutsche Norm gab es für die norddeutsche Meisterschaft in lange Strecke über die 400 Meter Lagen. Hat sich also gelohnt? Wuhu. Neben dem gab es noch die ein oder anderen was man dann so macht als Trainerteam am Beckenrand, ja, man unterhält sich über das, was man da sieht und versucht, das ein oder andere Verbesserungspotenzial mit Humor wegzuknuspern. Als es dann um Thema Rollwänden ging, war dann das geflügelte Spruch, mehr Zentrifuge und weniger Dönerspießwagen. Wir haben Vergleiche gesucht für Dinge, die sich sehr schnell drehen und die sich sehr langsam drehen. Spanferkel war uns dann jetzt doch etwas zu, naja, zu gemein, also haben wir uns für den Dönerspieß entschieden. Das Problem bei der ganzen Sache ist ja aber auch, das macht mir halt echt Spaß. Also ich mache das so gerne mit den Sportlern und den Kiddies und da auch den Tag. Man unterhält sich ja auch und das ist alles eine super gelöste Atmosphäre. Das ist überhaupt nicht, das ist so fernab aller, ich sag jetzt mal, fernab aller weltlicher Sorgen, die man sonst irgendwie hat, die da irgendwie Wohnung sauber machen, Versicherungskram kümmern, Steuererklärung, Essen kochen und was sich sonst noch so tut in der Welt abspielt. Das ist so eine kleine heile Blase und ich gehe da immer mit einem Lächeln nach Hause nach so einem anstrengenden Tag und freue mich eigentlich, dass ich mir über keine Sorgen groß Gedanken machen musste. Und jetzt ehrlich, ob Paula da die Rollwände ein bisschen langsamer oder schneller macht, da können wir jetzt dran arbeiten. Aber es ist die Bestandsaufnahme, die wir dort tun. War sehr cool. Und das führt mich zum nächsten Punkt, in die Gedankenwelt. Angenommen, mich würde jemand fragen, ob ich den Chefposten demnächst wieder übernehme. André, wir finden keinen anderen und du machst das toll, Sportler wollen dich, hurra, hurra, würden auch die anderen Trainer nehmen, aber die haben glücklich in ihrem Job und wollen das nicht machen. Deswegen bist du jetzt derjenige, den wir fragen. Dann würde ich da durchaus anfangen, ernsthaft drüber nachzudenken. Würde aber gleichermaßen Bedingungen diktieren. Was ich früher nicht so gemacht habe und habe das ja schon ein paar Mal gemacht und war da an der Stelle immer als Alleinunterhalter unterwegs, als Mädchen für alles, habe da alles kennengelernt, alles tutti und würde heute ganz anders rangehen an die Sache und viel, viel mehr abgeben, um mich viel mehr auf das wirklich Sportliche konzentrieren zu können. Und das wäre meine allererste Bedingung. Ich würde sagen, ich fange gerne an, aber nicht in der Saison 25-26, sondern in der Saison 26-27. Und bis dahin wursteln wir uns mal irgendwie noch durch und gucken, was passiert. Suchen aber in diesem einen Jahr, schaffen wir Strukturen, die eine erfolgreiche Arbeit ermöglichen. Und dazu gehört helfende Hände suchen, Aufgaben festlegen, was kann ich überhaupt abgeben, klare Gebiete umreißen, die man in andere Hände gibt. Da geht's ja bei den meisten Vereinen oder bei den Sachen, die ich früher gemacht habe, schon los. Was sind denn so, da heißt es immer, wir brauchen Hilfe. Und wenn dann jemand kommt und sagt, wobei denn, dann ist das so, ja beim Wettkampf. Okay, was denn da genau so? Ja, komm mal, so, wir finden schon was, beim Aufbau. Und dann wird das, also es gibt kein klares Aufgabengebiet und da würde ich hinlegen und sagen, okay, was brauchen wir denn? Ich brauche jemanden in der Geschäftsstelle oder irgendwo, der sich um organisatorische Dinge kümmert, sprich der Wettkampffahrten bucht, der Wettkampfmeldungen macht, der Züge bucht, der Trainingslager bucht, der sowas organisiert, dem ich hinkübeln kann, du, ich möchte im März für anderthalb Wochen ins Trainingslager, soll nicht mehr als 1.800 Euro kosten, das sind ungefähr die Adressen, stell die Anfragen, klär das alles, das hätte ich gerne, badums. Es würde richtig Arbeit abnehmen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass ich mich mehr aufs Sportliche konzentrieren kann, auf dann die sportliche Ausgestaltung dieses Trainingslagers, statt zu organisieren, was gibt's denn jetzt zu essen oder welche Flüge muss ich denn buchen. Ich würde mich um jemanden kümmern, der für Medien und Webseiten verantwortlich ist, sprich so ein Pressewart, der Fotos macht, der kurze Berichte verfasst, der das Vereinsleben einfach dokumentiert und präsentiert. Der sagt, wir sind mit den Trainern hierhin gefahren, Gruppe war da, wir haben dieses, jenes, welches alles gemacht. Denn ohne Präsenz findest du keine Sportler und hast du es im nächsten Bereich auch schwer, nämlich im Bereich des Sponsorings und der Geldakquise. So eine Art Außenminister habe ich das genannt. Ich würde ganz fest eine Person definieren und suchen, die sich ausschließlich darum kümmert, das Vereinsleben, die Vereinsarbeit sponsorengerecht aufzubereiten und Geldgeber zu suchen, die für den Namen auf dem T-Shirt, für eine Bande beim Wettkampf 500 Euro zuwerfen. Oder 1.000 oder 50.000 Euro. Was auch immer dort drin steckt. Das wäre so wichtig, weil das A, den eigenen Job als Cheftrainer sichert und wir kommen gleich noch auf eine Geldfrage zurück und zum anderen ganz, ganz viele Sachen erleichtert. Dann kannst du vielleicht das bessere Trainingslager machen. Du kannst mal eine Diagnostik machen. Du kannst irgendwo hinfahren. Am Ende scheitern ganz viele Sachen am Geld auch einfach. Das wäre mir ganz wichtig. So jemanden hätte ich gerne, der sich darum kümmert. Der kann dann auch von mir aus sich um T-Shirt-Druck kümmern und solche Geschichten alles. Und als letztes, für mich als sportlichen Leiter hieße das, Konzepte erstellen, in die Trainingsgruppen regelmäßig reingucken, in die Zuliefergruppen, in die unteren Gruppen, dorthin gehen, mit den Trainern reden, die Trainer kennenlernen, dort die Gespräche führen, alles so auf eine Linie bringen, dass das Hand in Hand geht bis nach oben durch, dass dort eine Struktur ist, wo ich sage, in den ehrenamtlich geführten Gruppen, wo ich eine relativ hohe Trainingsfluktuation habe, dass jemand Neues hinkommen kann, der ein bisschen Vorahnung hat, sich das Konzept nimmt auf zwei Seiten, vielleicht versteht, da soll es hingehen und das dann umsetzt. Und damit kommen wir zu dem Punkt, zu Geschichten von früher. Ich habe mal diese ganze SG West geleitet, viele Jahre, und war irgendwann auch, also suchst ja immer hauptamtliche Kräfte eigentlich, die wenig kosten. Und da war ich irgendwann auf das Konzept freiwilliges soziales Jahr im Sport gekommen. Habe ich ja selber auch gemacht. Tolle Idee, tolle Erfindung. Nicht, weil ich jetzt so riesiger Fan dieses freiwilligen sozialen Jahres bin. Also ich finde das im Großen und Ganzen vielleicht sogar eher fragwürdig, weil es a zeitlich extrem begrenzt ist, nämlich auf ein Jahr, dann suchst du den nächsten. Und für die Aufgabenfülle und Verantwortung ist es echt nicht gut bezahlt. Ich glaube, wir haben das damals ausgerechnet. Die beiden, die wir hatten, haben so roundabout 3 Euro, 5 Euro die Stunde gekriegt. Das geht nicht mehr heutzutage. Also das finde ich, wird dem Ganzen überhaupt nicht gerecht. Anderes Thema. Wie ist die SG West aufgebaut? Wir haben im Wesentlichen zwei Hallen. Die eine ist in Blankenese, die andere ist in St. Pauli. Ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Und wir hatten damals in dieser Struktur, in diesem einen Jahr, hatten wir zwei Sportler aus meiner Leistungsgruppe genommen, die mit dem Abi fertig waren. Einer hat sich um die Schwimmhalle in Blankenese organisatorisch strukturell gekümmert und die andere hatte sich um St. Pauli gekümmert, organisatorisch, strukturell und auch Training noch geleitet. Also das haben sie beide gemacht. Und darüber war ich dann quasi angesiedelt als Cheftrainer, der die beiden wiederum betreut hat, sportlich, fachlich, dort mit zur Seite gestanden hat und Ansprechpartner auch für die Eltern war und alles. Und das war das eine Jahr, wo wir richtig, richtig Meter gemacht haben. Da ist richtig viel passiert bei uns, von dem wir heute noch zehren. Da haben wir Konzepte und Strukturen eingesetzt, da haben wir Ideen eingesetzt mit Gruppen, welche Inhalte sollen vermittelt werden. Es ist eine Nachwuchskonzeption geschrieben worden. Gab es andere Vorlagen zu, die wir dann auf uns runtergebrochen haben, aber da war die Zeit dafür da, das zu machen. Und das sind alles Sachen, die heute noch so stehen. Also die Gruppen haben noch die gleichen Namen, es sind die gleichen Trainingshäufigkeiten, die dahinter stecken, es sind inhaltlich ähnliche Ideen, sicherlich aus zwei Gründen. Zum einen, weil es nicht schlecht war, was wir dort uns überlegt hatten, und zum anderen, weil kein anderer die Zeit hatte, das jemals wieder anzufassen und umzukrempeln. Bedarf sicherlich mal wieder einer Revision. Aber da hatten wir eine Manpower und eine Kraft dahinter, mit der wir es wirklich geschafft haben, Aufgaben zu verteilen und richtig, richtig was zu bewegen. Also da ist echt viel passiert. Wir hatten dann auch T-Shirts entworfen, die gibt es auch heute noch mit den gleichen Ideen, mit dem gleichen Aufbau. Das hat sich alles nicht geändert. Was ich auch immer noch gut finde und richtig finde, und das schafft eine Identifikation. Und das illustriert so unfassbar gut, was möglich ist, wenn ausreichend Helfer da sind. Und ich rede da nicht von ehrenamtlichen Helfern, sondern ich rede von Menschen, Personen, die dafür entlohnt werden, die dafür wertgeschätzt werden, nicht mit einmal im Jahr Weihnachtsessen, was total wichtig ist, und einem Helferabend, der im Sommer noch organisiert wird, was auch total wichtig und richtig ist, sondern die monatlich Geld überwiesen bekommen dafür, dass sie eine Aufgabe erfüllen, so wie das in jeder anderen Wirtschaft auch Phase ist. Und ich würde eigentlich dort wieder ansetzen. Wenn ich jetzt SG West wieder übernehmen müsste, würde ich sagen, das kann ja jeder jetzt für sich selber runterbrechen. Wir haben diese beiden Hallen, wir haben eine Riesenfülle an Sportlern. Ich glaube, es sind irgendwas 500, 600 Sportler in der Summe, die hier bei uns organisiert sind, mehr oder weniger auf zwei Hallen aufgeteilt. Mit all den Gruppen, die da sind, also es macht total Sinn, in jeder dieser beiden Hallen eine halbe Stelle zu beschäftigen und dort oben drüber, pyramidal, also ganz oben auf der Spitze, einen Cheftrainer, der das Ganze von mir aus Vollzeit macht. Und dann hast du im Prinzip zwei volle Stellen, die hier bezahlt werden müssen, damit die irgendwie leben können, sollten sie also vielleicht so 2000 netto verdienen. Heißt, wir sind da so bei roundabout 4000 brutto. Und sind dann also bei zwei vollen Stellen bei ungefähr 8.000 Euro Personalkosten brutto, die irgendwo herkommen müssen. Und die kommen nicht aus einem reinen Mitgliedsbeitrag, sondern eben aus einem Sponsoring-Team. Und deswegen ist mir diese Sponsoring, diese Außenministerstelle so, so wichtig, die es dort eigentlich zu implementieren gilt. Und das wäre meine Vorstellung, wo ich mir Zeit nehmen würde, wenn ich irgendwo einsteige oder wenn ich irgendwo hingehe, wo ich gucken würde, okay, wie ist das Umfeld gestaltet, in dem ich dann arbeiten soll? Und ich würde alles ablehnen, wo es heißt, ja, du bist quasi der Alleinunterhalter, weil jemand anders können wir uns nicht leisten. Oder wir haben sonst keine Helfer oder das macht hier die Mutti von XY und wenn der aber nicht mehr weiterschwimmt, dann brauchen wir jemand anders. Das ist kein tragfähiges, nachhaltiges Konzept. Das würde ich nicht mehr tun. Und da müssen wir Vereine, habe ich schon öfter mal gesagt, einfach professioneller werden. Klar gibt es Gruppen, bei denen das Ganze so auf Ehrenamtsbasis weiterlaufen sollte. In einer davon bin ich ja selber drin. Das Ganze ist die Sportmannschaft, so heißt das hier bei uns, wo ich zweimal die Woche meine Bahn ziehe, weil mir Freitagabend 19:30 Uhr einfach viel zu spät ist. Da ist ja die Woche für mich wirklich rum. Da gehe ich nicht mehr in eine Halle, wo ich auch noch weiß, das Wasser ist 1, 2 Grad kälter als für mich Frostbeule eh schon in der Standard-Schwimmhalle mit ihren 27 Grad. Oh, da bin ich raus. Also zweimal die Woche, der eigene Sport kommt nicht zu kurz, weil auch mein Einsatz wird bei der DMS demnächst wieder anstehen. Und nachdem ich letzte Woche, also jetzt nicht die, die gerade rum ist, sondern die davor, mich kopfmäßig mal so gar nicht nach Schwimmen gefühlt habe, damit war ich auch nicht alleine, war auch ganz witzig oder ganz interessant eigentlich, dass ich da zum ersten Mal den Punkt irgendwie hatte, wo ich dachte, nee, ich kann jetzt nicht schwimmen, das wird nicht funktionieren. Also da muss echt viel passieren. War ich jetzt Montag wieder drin? Und direkt mal mit 4,5 Kilometern den Pool gerockt und das war das erste Mal seit Wochen, dass ich wieder sehr, sehr gut und tief und fest quasi fast durchgeschlafen habe. Ich hoffe auf einen ähnlichen Effekt heute Nacht, Donnerstagabend. Im Anschluss an diese Aufnahme geht es nämlich wieder ins Wasser. Apropos ins Wasser, ins kalte Wasser geworfen, wurde ich auch im Rahmen der letzten Wochen, denn ich durfte mehr oder weniger plötzlich 8x50 Meter brusttechnische Übungen ansagen. Und das war eine ganz schöne Challenge, weil ich habe dann angefangen, Hinbahn das eine, Rückbahn das andere, und da fiel dann schon auf, naja, du musst jetzt 16 Übungen zusammenkommen. 16 sind es nicht geworden, ich glaube, es waren knappe 14 und relativ viel. Damit die alle einen unterschiedlichen, das fand ich ganz spannend so, weil die alle auch einen unterschiedlichen Schwerpunkt hatten. Mal mehr den Armzug, Beinschlag, dann gibt es ja noch den Tauchzug beim Brustschwimmen, der ein ganz anderes Ding ist und nochmal besondere Aufmerksamkeit bedarf. Das hat schon Spaß gemacht, also sich da mental ein bisschen zu challengen und auch die Schwimmerinnen und Schwimmer, die da mit unterwegs waren, denen an die Hand zu geben, worauf sie da jetzt eigentlich achten sollen bei der ganzen Geschichte, zumal das Brustschwimmen. Naja, es ist nicht meine liebste Schwimmart, weil sie wahnsinnig komplex und anspruchsvoll ist. Man ist da super langsam, man haut immer wieder mit dem Gesicht ins Wasser und eigentlich, ach, so richtig Spaß macht es nicht. Man kommt auch nicht in so ein schönes Rutschen, in so ein schönes. Ich fühle das nicht. Das Brustschwimmen fühle ich einfach gar nicht. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Man kann da sicherlich besser werden und ein bisschen dran arbeiten, aber oh, in der Reihe der Schwimmarten ist es echt an Position 4. Und das ist, glaube ich, nicht mal knapp. Führt aber dazu, dass es hier jetzt eine Überleitung gibt zum nächsten Thema, nämlich zur Wissenschaft der Woche. Wir hatten uns mal vor relativ langer Zeit Gedanken über das Kraulschwimmen gemacht. Das ist schon wirklich eine Weile her. Da ging es, ich glaube, die Folge hieß Perfektes Kraul oder so. Da hatten sie in einem Paper geguckt, okay, wenn wir wirklich jeden Bestandteil optimieren in so einem Kraulrennen, wie viel können wir denn so bei der Wende im Best Case rausholen, beim Start und so weiter und so fort und basteln uns unser bestmögliches Kraulrennen. Ich glaube, die waren da am Ende auf fast 2 Sekunden Verbesserung gekommen. Das müsste schon so in dem Bereich sein, wo der Weltrekord jetzt fast liegt. Pansanli sei Dank. Aber nach dem Kraulschwimmen machen wir uns heute mal ein paar Gedanken über das Brustschwimmen. Und die Basis hierfür legt ein Paper mit dem wundervollen Titel Exploring the Impact of Breathing Patterns on Active Drag and Breaststroke Swimming. Das Ganze ist von spanisch-portugiesischen Forschergruppe veröffentlicht worden, rund um Alves. Und jetzt kommen zwei bekannte Namen. Barbosa ist der andere, Thiago Augusto Barbosa, glaube ich. Und der andere ist Villas-Boas. Johann John Villas-Boas oder so. Ich glaube, Jay steht da vorne auf jeden Fall. Veröffentlicht im Journal of Biomechanics 2024, also sehr aktuell. Und Exploring heißt ja so schön so, wir erkunden, wir erforschen, wir stoßen in neue Welten vor. Exploring the Impact, also wir erforschen den Einfluss von Atemmustern auf den aktiven Widerstand im Brustschwimmen. Und Exploring, wie gesagt, hat ja so vom Explorer und der Entdecker und so, da hat man jetzt irgendwie so jemanden im Kopf, der damals in den 1860er Jahren mit breitem Hut durch den südafrikanischen Dschungel dort die Gegend erkundet hat oder nach Amerika gesegelt ist, Kolumbus lässt grüßen und so weiter und so fort. Auch im Forschungsbereich gibt es sowas. Jede Doktorarbeit macht das so ein bisschen, aber auch im Forschungsbereich ist es immer vorstoßen in unbekanntes, fremdes Land. Wir forschen quasi, wo noch nie jemand zuvor geforscht hat. Dabei ist dieses Paper ehrlicherweise ein Paradebeispiel, wie Forschung funktioniert. Wenn wir nämlich weit zurückgucken in Folge Nummer 189, das ist fast 2 Jahre her. Ich weiß, das ist bis dann eine Weile scrollen im Geschichtsbuch, aber dort findet ihr, dass ich ganz am Anfang der Episode ein Paper abgelehnt habe, das aber, glaube ich, trotzdem kurz vorgestellt habe. Da haben nämlich griechische Forscher damals im Jahr 2020 unter dem Titel geforscht, The Effects of Reduced Breathing on Swimming Performance and on Blood Lactate Concentration at 25 and 50 Meter Breaststroke Swimming at Maximal Intensity. Und das Paper klang richtig geil, weil sie nämlich auch hier den Einfluss untersucht haben, was passiert eigentlich, wenn wir weniger atmen mit unserer Schwimmleistung und mit der Blutlaktatkonzentration über 25 und 50 Meter bei maximaler Intensität. Und dann kam für mich der Haken, der das Ganze rausgekickt hat aus einer tieferen Betrachtung, weil sie das nämlich beim Brustschwimmen gemacht haben. Und da hat sie so Brustschwimmatmung. Wie doof ist das denn? Da kommst du doch bei jedem Armzug hoch und holst Luft und tauchst wieder runter. Also, klar kann man jetzt weniger atmen, aber warum sollte das so sein? Sie haben dann dort zwei Muster miteinander verglichen. Zum einen das traditionelle One-on-One-Pattern, also bei jedem Armzug atmen, und One-on-Three, also alle 3 Züge einmal atmen. Sprich atmen ist der erste, 2, 3 und an der Wasseroberfläche, der dritte ist wieder atmen. Kam da zu dem Ergebnis, dass im 25-Meter-Sprint weniger Laktat gebildet wird und eine schnellere Zeit geschwommen wird, wenn nur jeden dritten Armzug geatmet wird. Und beides, sowohl der geringere Laktatspiegel als auch die schnellere Zeit, waren statistisch signifikant und haben sich das damals erklärt mit, naja, wenn du weniger atmest, entwickelst du weniger Frontalwiderstand, weil du hebst den Oberkörper nicht raus, die Hüfte sinkt nicht ins Wasser. Das ist unser Erklärungsmodell, kannten aber damals keine Untersuchungen, die das sich mal angeguckt hätten. Zum anderen haben sie gesagt, ey, wir haben ja aber auch einen kleinen Haken dabei. Eigentlich würden wir erwarten, wenn wir weniger atmen, haben wir eine höhere Sauerstoffschuld, müssten demzufolge mehr Laktat bilden. Und diese Idee wird durch Studien beim Kraulschwimmen nicht gestützt und dann entsprechend auch nicht beim Brustschwimmen. Aber der erste Punkt ist jetzt hier der entscheidende. Sie sagen, wer weniger atmet, hat weniger Frontalwiderstand, hat deswegen weniger Arbeit zu leisten für die gleiche Geschwindigkeit, bildet deshalb vielleicht weniger Laktat und ist auch schneller unterwegs. Aber wir kennen keine Untersuchung. Und jetzt kommt die Studie hier ins Spiel, die wir hier haben, 2024. Die haben sich nämlich angeguckt, wie wirkt sich unterschiedliche Atemmuster eigentlich aus auf den aktiven Widerstand, auf den, ja, aktiver Widerstand, auf den Active Drag. Und da haben sie sich mit Brustschwimmen genau die richtige Schwimmart ausgesucht. Brustschwimmen ist ja deshalb so unbeliebt. Möchte kein schlimmeres Wort verwenden, weil es dann meine Meinung wäre, aber so unbeliebt und so langsam, weil es A, eine riesige Geschwindigkeitsschwankung hat, die daher kommt, dass die vortriebswirksamen Aktionen, Armzug, Beinschlag, nicht so wahnsinnig effektiv sind und durch dieses Anhocken der Beine, durch das Anstellen der Oberschenkel gegen das Wasser, die Frontfläche, gegen die das Wasser anströmt, permanent erhöht wird. Und wenn wir uns das Brustschwimmen angucken, ist es eigentlich nur darauf ausgelegt, so viel wie möglich gegens Wasser zu stellen, damit wir maximal langsam werden. Sprich, wenn ich den Armzug mache, dann mache ich mit den Händen keinen möglichst langen Armzug, sondern höre, muss, sagt ja auch das Regelwerk, muss vor dem Brustkorb aufhören. So, aber lasse vorher mal schön die Unterarme und die Oberarme ins Wasser sinken. Vorwärts schieben, gleichzeitig drückt vorne das Wasser gegen, was einen Widerstand bewirkt, also ziehe durchs Wasser nach hinten, mache mich dabei schneller, heb den Oberkörper hoch, um den Armzug mit zu unterstützen. Das ist für mich einer der Schlüsselfaktoren für schnelles Brustschwimmen, dass ich mit dem Oberkörper mitarbeite. Es gibt eigentlich keinen mehr in der Weltspitze, der das nicht macht. Und für mich ist egal, führt jetzt zu weit. So, gibt eigentlich keinen mehr in der Weltspitze, der das nicht macht. Also mit dem Oberkörper den Armzug unterstützen, hat zur Folge, dass die Hüfte tief reinfällt, tiefer fällt, als sie müsste. Das wiederum erhöht auch wieder den Frontalwiderstand, wenn man sich das so von vorne anguckt. Dann mache ich die Arme vor dem Oberkörper zusammen, bringe sie durchs Wasser nach vorn, weil auch das wiederum im Regelwerk vorgeschrieben ist, müssen mindestens die Ellbogen im Wasser nach vorne geschoben werden. Auch das ist nicht smart. Mache ich halt, weil es das Regelwerk vorschreibt. Während ich das tue, hocke ich hinten die Beine an, bringe die Fersen an den Po. Dabei fallen die Oberschenkel tief. Auch das wieder eine Frontalfläche, die ich gegens Wasser stelle, um dann den Beinschlag zu setzen, wenn die Hände lang sind oder kurz davor gestreckt zu sein. Der Kopf ist schon im Wasser, ich mache mich also wirklich schmal, Pfeilspitze, um dann von diesem explosiven, wirklich wahnsinnig druckvollen Beinschlag, der schnell ist, wo die Zehen sich nach außen stellen, die Knie bleiben schmal, damit ich nicht noch mehr mich öffne und noch mehr Fläche gegens Wasser stelle, sondern Knie bleiben schmal im Wasserschatten, möchte man fast sagen, und dann machen die Füße so eine halbkreisförmige Bewegung mit Schwung hinten die Fußsohlen zusammen, auch ein ganz wichtiger Punkt, um dann mich ausgleiten zu lassen. Kate Douglas, absolutes Paradebeispiel. Marco Koch, absolutes Paradebeispiel. Wenn ihr da die Chance habt, guckt mal hin oder sucht euch Videos raus. Da ist es wunderbar zu sehen. So, und all diese Bewegungen, jetzt haben wir ganz viel über Widerstand gesprochen, resultieren in aktivem und passivem Widerstand. Und es gibt Untersuchungen, die da sagen, Elite-Schwimmer haben einfach einen geringeren aktiven Widerstand als Nicht-Elite-Schwimmer. Und der aktive Widerstand ist all der Widerstand, der entsteht, wenn ich Bewegungen vollziehe. Also die schaffen es, sich so effizient durchs Wasser zu bewegen, dass sie viel Vortrieb generieren und dabei wenig Widerstand erzeugen. Der passive Widerstand auf der anderen Seite ist wiederum etwas, wo wir vorhin uns an das Beckenrandgespräch zurückerinnern, das hat man oder hat man nicht. Sprich, wenn ich dich ins Wasser lege und sage, mach dich mal schmal und dann schubse ich dich mit einer definierten Kraftgeschwindigkeit ab, wie auch immer, dann gibt es Sportler, die gleiten weiter und es gibt Sportler, die gleiten nicht so weit. Obwohl sie beide irgendwie gleich da liegen, ist die Körperform doch anders. Marco Koch, hat man ja mal gesagt, hat ein bisschen Übergewicht, aber Mike Warnecke beschrieb das mal auch an sich als Beispiel so schön, dass die Tropfenform. Ja, da ist so ein bisschen Fett drumrum, das kann sich an die Wasserströmung anpassen und ist vielleicht gar nicht so nachteilig wie ein Adam Peaty, der wahnsinnig muskulös ist, da verformt sich nix. Das ist eher so der Ziegelstein, der sich da durchs Wasser schiebt. Also das sind die beiden, aktiver, passiver Widerstand. Hier geht es uns um den aktiven Widerstand, also wie viel Arbeit erzeuge ich mir selber dadurch, dass ich versuche, mich vorwärts zu bewegen. Und das Ganze ist wesentlich beeinflusst durch die Schwimmtechnik, ist ja ganz klar. Ja, so wie ich die Arme bewege, mache ich die quasi gestreckt nach außen oder stelle ich den Ellbogen an, habe ich einen unterschiedlichen aktiven Widerstand, wenn ich mir das Ganze von vorne angucke als Querschnittsfläche, als Schwimmerfläche. Und eines der wesentlichen Merkmale der Schwimmtechnik ist auch das Atemmuster, die beim Delfin- und Kraulschwimmen völlig unstrittig eine riesige Rolle spielen. Mit den verschiedenen Anforderungen, ja, also beim Delfin-Schwimmen hat sich ja fast eingebürgert, einer Zug zu schwimmen bei 200 Meter, weil die Züge dann lang werden und die Sauerstoffschuld nicht so groß. Demgegenüber über die 100 Meter oder über die 50 Meter möglichst wenig atmen, um möglichst flach zu bleiben. Warum also nicht auch beim Brustschwimmen? Warum machen wir uns darüber keine Gedanken? Einmal ein Paper 2020, okay, aber ansonsten habe ich da noch nicht drüber nachgedacht. Und das kommt jetzt die 80-20-Regel ins Spiel. Mit 20% Aufwand können 80% der Arbeit geschafft werden oder andersrum gedreht, welche Fehler, welche Faktoren verursachen 80% der zu verrichtenden Arbeit? Und ich glaube, da ist das Brustschwimmen, wenn wir da mal in die Atmung gucken und in all das, was das mit sich bringt, das Rausheben, bliblablub, schon ein ziemlich guter Kandidat und die sollte man zuerst abstellen, weil da der größte Gewinn drinsteckt. Nee, und das haben die Forschenden jetzt hier gemacht. Die haben also gesagt, so, pass auf, was passiert eigentlich mit dem Widerstand, mit dem aktiven Widerstand, wenn die Sportler normal schwimmen, also One-on-One-Atmung machen oder weniger atmen? Und haben sich dafür 15 Sportlerinnen und Sportler genommen, 12 bis 26 Jahre alt, die so 250 bis 560 World Aquatics Punkte über die 100 Meter Brust erzielt haben. Und ich glaube, da können wir zu Recht sagen, das ist ambitionierter Wettkampfsport. Das ist keine Weltelite, ist keine Weltklasse, aber ambitionierter Wettkampfsport. Spätestens die 560 Punkte mit 12 Jahren 250, ist auch jetzt okay, so findet man häufiger mal, aber es ist halt die Untersuchungsgruppe und beschreiben sehr, sehr schön ihren Testablauf, wie sie das gemacht haben. Sie haben nämlich über 6 Wochen hinweg 3 Trainingseinheiten pro Woche gemacht für jeweils 20 Minuten, um dieses "Wir atmen nicht beim Brustschwimmen" beizubringen. Also, und haben dort Übungen mit steigendem Schwierigkeitsgrad implementiert. Meine absolute Empfehlung, lest dort mal rein. Das ist eine sehr gute, kurze, knackige Orientierung, wie neue Fähigkeiten beizubringen sind und wie lange das eigentlich dauert. Also es sind hier 6 Wochen. Wir erinnern uns zurück, ich habe gesagt, so, es sind noch 25 Wochen bis zu den Sommerferien. Vorher finden die ganzen Highlights statt. Wenn ich also den Sportlerinnen und Sportlern jetzt was Neues beibringen möchte, kann ich schon mal 6 Wochen abknapsen und dann bleiben noch 19 übrig bis zum Sommer. Das heißt, könnte vielleicht etwas plakativ sagen, ich schaffe es noch bis zum Sommer, 4 neue Fähigkeiten zu vermitteln. Und da rede ich hier über so kleine Sachen wie, wir verändern mal die Atmung, nicht über das große, egal. So, Sie haben jetzt hier eine sehr, sehr gute Orientierung gegeben und in einem ganz, ganz kurzen Zusammenfassung, Sie haben mit einem Videostudium angefangen, haben dort Hinweise gegeben auf die Schlüsselposen, haben das die Sportlerinnen und Sportler selbst ausprobieren lassen, dann haben Sie 3 Einheiten mit geringer Intensität, hohem Volumen gemacht, 4., 5. Woche die Intensität gesteigert und in der 6. Woche den Schwierigkeitsgrad maximiert, indem Sie variierende Übungen gemacht haben. Didaktisch sehr einfach, also vom Einfachen zum Schweren, das, was man in der C-Lizenz-Ausbildung lernt. Anschließend gab es dann 4x25 Meter Brust Max. Und jetzt wird's relativ spannend. Sie sind 2x25 so schnell wie möglich geschwommen mit der One-on-One-Atmung und 2x sind sie quasi ohne Atmung geschwommen, also 1x alle 2 Armzüge. Und haben die 25er, One-on-One und One-on-Two, jeweils nochmal unterteilt, nämlich einen Versuch mit einem externen Widerstand und einen Versuch ohne externen Widerstand. Und der externe Widerstand war hier an der Stelle eine Boje. Dann haben die Forschenden die Geschwindigkeit ermittelt von den Sportlerinnen und Sportlern zwischen 11 bis 24 Meter und haben diese Geschwindigkeit, ist ja relativ einfach, du weißt, sind 13 Meter, machst eine Zeitmessung, badums, kannst die Geschwindigkeit ausrechnen, und haben diese Geschwindigkeit, diese Durchschnittsgeschwindigkeit für die 13 Meter benutzt, um den aktiven Widerstand zu berechnen. Will ich euch jetzt nicht langweilen, das ist, ich fand es relativ komplex. Wie gesagt, das Paper ist verlinkt unten. Guckt dort mal rein. Von diesen 15 Sportlerinnen und Sportlern hatten 6 bei der One-on-Two-Atmung, also 1x alle 2, einen geringeren aktiven Widerstand. Und von diesen 6 wiederum haben 4 eine größere Geschwindigkeit erreicht als bei der Standard-One-on-One-Atmung. Demgegenüber ist dann klar, wenn 6 Schwimmer einen geringeren Widerstand hatten, haben 9 Schwimmerinnen und Schwimmer einen größeren aktiven Widerstand, wenn sie weniger atmen, wohingegen dann aber 3 dieser 9 Schwimmerinnen und Schwimmer eine größere Geschwindigkeit hatten als bei der One-on-One-Atmung. Also obwohl sie einen größeren aktiven Widerstand hatten, hatten sie eine größere Geschwindigkeit. Das begründen die Forschenden damit, dass sie sagen, okay, höhere Geschwindigkeiten führen ja zu einem höheren Widerstand, den ich überwinden muss. Und der ganze Quatsch geht quadratisch. Was in meinen Augen der Grund ist, weshalb die Schwimmweltrekorde endlich sind. Die nähern sich einem Maximalwert an. Heißt also, wenn ich doppelt so schnell schwimme, muss ich den 4-fachen Widerstand überwinden. Sprich, wenn auch jetzt hier die Schwimmerinnen und Schwimmer schneller geschwommen sind, hatten sie einen größeren Widerstand zu überwinden, was sich darin niedergeschlagen hat. Und begründen das also im Folgenden weiter, dass sie sagen, okay, im One-on-Two-Pattern waren sie so viel schneller und haben von dieser neuen Technik derartig profitiert, dass ihr Widerstand steigt. In der Summe heißt das also, 7 von 15 Teilnehmenden haben ihre Schwimmgeschwindigkeit beim One-on-Two-Pattern gesteigert. Also roundabout rund ungefähr die Hälfte. Im Weiteren kamen die Forschenden jetzt zu dem Ergebnis, dass es keinen signifikanten Unterschied gibt zwischen den beiden Bedingungen bezogen auf den aktiven Widerstand. Also ob du jetzt jeden Armzug atmest oder jeden zweiten, hat keinen Unterschied gemacht. Sagen aber dann auch, und hier wird das Paper für mich ein bisschen fishy, der aktive Widerstand ist unfassbar schwer zu bestimmen. Sie erzählen dann von insgesamt 4 Methoden, die in Konkurrenz zueinander stehen, um den aktiven Widerstand zu bestimmen, die teilweise nicht vergleichbare Ergebnisse liefern. Also verstehe ich dann nicht, warum man das eigentlich nimmt. Kommen wir gleich noch dazu. Was dazu führt, dass sie sagen, okay, die Erkenntnisse, die wir hier jetzt sammeln, sind schwierig zu interpretieren, weil sie haben viele Einschränkungen. Unter anderem hängt die Berechnung des aktiven Widerstands von der Stirnfläche des Schwimmers ab. Und selbst kleine Veränderungen, also die Hände nicht übereinander, sondern etwas weiter, die Finger gespreizt, zusammen, noch etwas weiter auseinander, der Kopf ein Stückchen weiter oben, der Kopf ein Stückchen weiter unten, beeinflussen wiederum die Energie, die aufgewendet werden muss, um die gleiche Geschwindigkeit zu erreichen. Sie haben auch den Total Power Output nämlich berechnet und sagen, okay, wir sehen hier klare Unterschiede, aber puh, wenn du vorne nicht so effizient gleitest, dann musst du halt mehr Arbeit reinstecken und wir können nicht garantieren, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer immer das gleiche Bewegungsmuster gemacht haben. Sie sagen außerdem auch, dass neben den hydrodynamischen Faktoren, also das, was im Wasser passiert, auch biomechanische Faktoren dafür sorgen, dass sich der Widerstand und der gemessene Power-Output verändert. Die Bewegung im Oberkörper zum Beispiel unterstützt den Armzug. Wenn du nicht atmest, kannst du die nicht so gut einsetzen, nicht so gut einbringen. Und sie sagen, dass vielleicht die Schwimmer deutlich mehr von dem One-on-Two-Pattern profitieren, die Probleme haben, den Beinschlag richtig zu timen. Die halt sagen, okay, du kommst nach oben mit dem Oberkörper, lässt die Hüfte tief fallen, dann hocken sich die Beine an, die Fersen gehen zum Po und dann sind die Hände noch nicht in der Vorwärtsbewegung oder da noch sehr breit, die Ellbogen noch weit offen. Dann machst du den Beinschlag, und dieses Timing kriegst du irgendwie nicht besser hin. Aber jetzt auf einmal im One-on-Two-Pattern gelingt dir das viel, viel besser. So, dann sagen sie auch wieder, okay, du machst den Frontalwiderstand viel, viel kleiner und profitierst deshalb mehr vom Beinschlag und wirst deshalb schneller, weil dein Widerstand vorne während des Beinschlages halt deutlich kleiner ist. Ist ja dann aber am Ende des Tages auch eine Erkenntnis, wo du sagst, ey, pass auf, es ist eigentlich für dich günstiger, wenn du nur jeden zweiten Armzug atmest. Wohl wissend, dass World Aquatics auch vorschreibt, ja, der Kopf muss die Oberfläche bei jedem Armzug durchstoßen. Heißt ja nicht, dass du atmen musst, heißt ja nur, dass der Hinterkopf mal nach oben kommen muss. Und jetzt gibt es noch eine zweite Sache, die mich ein bisschen ärgert an diesem Paper, die da sagt, nämlich ihnen ist ärgerlicherweise das Paper von Papadimitrou durchgerutscht, von den Griechen, das wir ganz am Anfang mal kurz besprochen haben, von 2020. Wäre nämlich ziemlich cool, wenn sie das mit dem gleichen Atempattern durchexerziert hätten wie Papadimitrou und nicht one on two. Eins pro drei, also jeden dritten Armzug atmen, muss eigentlich auch machbar sein und dann wäre es wirklich vergleichbar. Das wäre wirklich geil, aber so haben wir jetzt wenigstens den Weg mal gemacht. Die haben damals eine Erkenntnis gewonnen, haben eine Theorie aufgestellt, warum, und diese Theorie ist jetzt hier von den Forschenden nochmal überprüft worden und auf ihre Richtigkeit hin untersucht worden. Sie sagen auch hinten raus im Fazit, Schwimmtechnik ist individuell. Ja gut, was willst du auch schreiben? Deine Ergebnisse bringen nichts Eindeutiges hervor. Ja, wir haben gesagt, okay, so ungefähr die Hälfte, also 7 von 15, haben ein höheres Schwimmtempo erzielt, wenn sie nur jeden zweiten Armzug atmen. Also jetzt so irgendwie im Niemandsland. Schwimmtechnik ist individuell, muss jeder für sich selber entscheiden. Ist richtig, da sind wir ja eigentlich immer. Und mich ärgert ein bisschen bei dem Paper, dass sie keine Zeitmessung herangezogen haben über die 25 Meter oder sogar die Zeiten über die mittleren 13 Meter miteinander verglichen haben. Das haben sie einfach nicht gemacht. Also doch, das haben sie gemacht, aber sie haben es nicht über die ganzen 25 Meter gemacht und dann irgendwie ausgewertet. Also ob da eine statistische Signifikanz irgendwie entsteht. Man kann sich das jetzt hier zusammenreimen und sagen, okay, 7 Schwimmerinnen, Schwimmer waren schneller mit dem One-on-Two-Pattern, 6 Schwimmerinnen und Schwimmer waren langsamer, aber mit dem One-on-Two-Pattern und 2 waren gleich schnell. Aber sie sagen jetzt, also sie gehen dann nicht in die tiefere Statistik rein oder werten das irgendwie aus. Ist das denn jetzt, also wie sieht's denn aus? Haben wir hier Unterschiede, die statistisch haltbar sind? Und das ist echt schade. Und final haben wir vielleicht auch noch gelernt, wenn das nächste Mal jemand über aktiven Widerstand redet, dann ist das ein unfassbar schwieriger Weg, weil der wahnsinnig kompliziert zu messen ist und eigentlich keine gute Größe. Man kann das machen, um ein Ergebnis zu unterstreichen, um eine Begründung zu finden, woran liegt das vielleicht, aber es ist nicht geeignet, um eine wirkliche Bewertung abzugeben, dass eine gewisse Technik wirklich besser ist, weil das können wir hieraus nur aus dem aktiven Widerstand nicht schlussfolgern. So, müssten uns dann die Zeiten angucken, das vielleicht nochmal öfter wiederholen, über ein größeres Spektrum machen, vielleicht mal jeden dritten, jeden vierten, jeden fünften Zug oder vielleicht sogar gar nicht atmen und so. Dann würden wir irgendwo uns hinbewegen, wo es interessant wird und wo wir Aussagen treffen können, wie es denn passt. Aber das Paper hier zeigt auf, wir hatten früher mal eine Theorie, haben die jetzt versucht zu überprüfen. Und offensichtlich ist das Thema Atmung beim Brustschwimmen eins, das vielleicht doch irgendwo nochmal eine Beachtung findet, noch nicht ausgereift ist, aber auch noch nicht völlig verworfen ist und vielleicht dann irgendwo der nächste, einer der Trends in den nächsten 5 Jahren hin zu LA 2028 oder Brisbane 2032 ist. Ja, und damit sind wir am Ende des heutigen Tages, der heutigen Folge angekommen, nicht ohne noch einen Wettkampfausblick zu geben, denn am Wochenende findet in Leipzig das Faschingsschwimmen statt, was ich schon allein deshalb sage, weil der Begriff Fasching den einen oder anderen Karnevalisten im Ruhrgebiet völlig auf die Palme bringen wird. Grüße gehen raus nach Köln und Düsseldorf und überall sonst, wo das so gefeiert wird. Also in Leipzig gibt es das Faschingsschwimmen, ist auch viel zu zeitig und überhaupt. Und in Saalfeld gibt es den Feengrottenpokal. Toller Name, meistens gucke ich einfach nur, was klingt gut. Und der Feengrottenpokal ist auf jeden Fall ganz weit vorne dieses Jahr mit einem Programm, das alle abholt, von der Jugend D bis zu den Masters, bis zu den über 40-Jährigen. Also dort verdammelt sich jung und alt in Saalfeld in der Schwimmhalle und schwimmt um die Wette. Ich hoffe, ihr habt auch jemanden zum um die Wette schwimmen. Ich sage, kommt gut durch die letzte Januarwoche. Nächste Woche wird es dann wieder heiß und hitzig, wenn ich meinem Diskussionspartner Christoph Glauben schenken darf. Wir diskutieren nämlich am Wochenende über Altersklassenrekorde und ihr dürft euch das nächste Woche zu Gemüte führen, bevor wir dann Anfang Februar die nächste ganz reguläre Folge haben werden. Lasst es euch gut gehen, sucht euch einen Pool in eurer Nähe, geht mal wieder schwimmen, seid nett zueinander und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao!